Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Wir haben ein Elektroauto, insofern ist es jetzt keine so große Belastung. Die Fahrt eine Stunde ist für uns jetzt einfach keine Distanz.
Wir haben in München, also bis 2000 Fixkosten hätten wir da gehabt. Und das sind wir bei weitem nicht. Ja? Das ist, und wir bezahlen hier ein Haus ab. Also das sind einfach zwei Universen.
Ich kann das schon aus zwei Gründen nicht machen. Ich selber würde da geistig und schon meiner Art und Weise zu leben verhungern.
Die Krankenschwester, der Polizist, die Kinderpflegerin, die Friseurin, die Gärtnerin, das sind alles Berufsbilder, die heute nicht mehr über so viel Geld verfügen, dass sie sich eine Miete und ein Leben hier im Speckgürtel von München ohne Unterstützung leisten können.
Pendeln liegt bundesweit im Trend. In den vergangenen 10 Jahren hat sich laut Statistischem Bundesamt die Zahl der Menschen, die pendeln, verdoppelt. Nirgendwo allerdings pendeln anteilig so viele Menschen wie in und nach München. Das ist nicht verwunderlich. Bei Mieten im Neubau von durchschnittlich 19,58 Euro pro Quadratmeter liegt die bayerische Landeshauptstadt bundesweit an der Spitze. Auch ich wohne in dieser Mietenhauptstadt. Als Student wohnte ich mal im illegal vermieteten, feuchten Kellerapartment, mal mit meiner Freundin in einer überteuerten Pärchenwohnung mit automatisch steigender Staffelmiete. Vielen geht es ähnlich. Sie können und wollen aber nicht so leben. Und deshalb ziehen sie raus aus München, in die Vorstadt, in Vororte oder weit raus aufs Land. Ich wollte wissen, warum Leute die Stadt verlassen, wie sie außerhalb leben, wie ihr Alltag aussieht und wie die vielen PendlerInnen das Münchner Umland verändern. Ich bin Tobias Krone, der Bayern-Korrespondent von Deutschlandfunk und begrüße Sie zu diesem Wochenendjournal. Um die Pendlerhauptstadt München zu begreifen, sollte man zuerst zu denen gehen, die noch nicht pendeln müssen. Noch nicht. An diesem Morgen schlendere ich durch das schicke Franzosenviertel in Haidhausen, nahe des Ostbahnhofs. Vorbei an Müttern mit teuren Kinderwägen, stilvollen Kaffeebars, Bioladen und Bio-Bäcker. In das ungewöhnliche Ladenlokal von Stefan Lauchs. Der Pianist sitzt hinter einem großen Schaufenster an seinem schwarz glänzenden Flügel und übt Beethoven fürs nächste Hauskonzert.
Hi.
Grüß dich.
Hallo.
Wie geht's Ihnen?
Mir geht's gut. Ich habe hier gleich das Mikrofon mitgebracht, ne, und hier gleich ins Haus zu fallen. Wo sind wir hier? In der Wohnung oder nee, im Studio, ne?
Studio Ältester Straße 15, genau, in Haidhausen.
Wir haben hier riesige Bücherregale. Wie hoch geht's da an die Decke?
Ja, das sind so 3,60 Meter und ich habe sie nicht gezählt. In der Küche und auf dem WC sehen sie aus. Das sind, glaube ich, 12.000 Bücher und 10.000 CDs und 4.000 Notenbände. Ich arbeite hier, ja. Ich lebe hier und arbeite und eben seit 17 Jahren. Ne?
Sie sind ja hier gut vernetzt, ne?
Ich bin seit 17 Jahren als Pianist, als Liedbegleiter in München tätig und ich arbeite sehr, sehr viel mit jungen Leuten, mit jungen Sängern, mit jungen Pianisten. Da habe die Deutsche Schubert-Gesellschaft, einen Konzertveranstalter für Liederabende und Lesungen und Kammermusik hier mit hierher gebracht, mit einer eigenen Konzertreihe. Unterrichte gerne junge Sänger und Pianisten. Und dann habe ich eben das Literarische Oktett noch gegründet vor 6, 7 Jahren. Das sind inzwischen 3 Gruppen, 8 Leute, die ihre Lieblingsbücher hier diskutieren. Alles in diesem großen Raum hier. Und es ist natürlich toll, weil es so zentral liegt und die Leute kommen teilweise von Salzburg her, die kommen von dem ganzen Umkreis von München, natürlich die meisten aus München. Und ich würde natürlich einen riesen Klientelstamm verlieren und überhaupt meine Existenz hier, wenn das eben aufgelöst würde, ja, meine Wohnung und mein Arbeitsplatz.
Stefan Lauchs fürchtet, hier bald raus zu müssen, wenn es nach seinen neuen Vermietern geht. Aber bevor wir zu dieser Problematik kommen, will ich noch kurz beim Kuriosen bleiben.
Wie viele Meter pendeln Sie zu Ihrem Arbeitsplatz?
Da können Sie aus diesem sogenannten Stapelbett, was ich von meinem Streiner gemacht habe, das sieht aus wie eine Couch, ne? Können Sie ein Doppelbett machen. Drüben ist jetzt nur Küche, Bad und WC.
Also das heißt, Sie haben...
Da rein, durch diese quasi Balkontüre, Parterre, komme ich rein.
Also ungefähr 10 Schritte.
Ja, 10 Meter können Sie sagen.
10 Meter zu ihrem Arbeitsplatz.
Genau.
Das ist ja ein großes Privileg, ne, eigentlich.
Ja, natürlich. Wenn der Arbeitsplatz nur hier ist. Also der Arbeitsplatz ist ja nicht nur hier. Wenn ich, in dem Augenblick, wo ich Konzerte mache, ist er natürlich auswärts. Aber das ist natürlich bei jedem Pianisten und jedem Geiger oder ja, Opernsänger auch und so. Ne?
Aber auch Lesen ist Arbeit für Sie, oder?
Es kommt darauf an, was ich lese. Noten lesen oder Konzerte vorbereiten ist Arbeit, ist auch ganz knallharte, sagen wir, Knochenarbeit, weil Sie müssen genau an dem Punkt, in den 2 Stunden, wenn Sie das Konzert machen, müssen Sie am besten drauf sein. Und das müssen Sie timen. Das müssen Sie mit dem Schlafen timen, das müssen Sie mit dem Lesen, mit dem Vorbereiten timen, das müssen Sie mit dem Nervenkostüm timen. Das ist schon Arbeit. Aber das ist Arbeit, die Spaß macht, weil es eine kreative Arbeit ist. Es ist immer wieder neu, immer wieder anders natürlich. Und hoffentlich auch für das Publikum immer wieder neu und anders.
Jetzt hat das ja mal ein Hausbesitzer Ihnen so eingerichtet. Ja, der hat gesagt, Sie als Pianist sollen diesen Laden nicht nur als Studio haben, sondern auch als Wohnung. Was war das für ein Mensch, der das so eingerichtet hat?
Ja, das ist interessant. Die Frage ist interessant, weil das war ein sehr, sehr außergewöhnlicher Mensch. Als ich hierher kam, ich bin durch Harthausen spaziert, klebte auf dieser Scheibe, dieser großen Glasscheibe, so ein orangenes Band zu vermieten. Und dann rief ich an, war eine Telefonnummer drauf und dann sagt er hier, ja, hier ist Vecchio. Luigi Vecchio. Dann sage ich, ja, hier ist Laux. Ich habe da gelesen, Sie vermieten 52 Quadratmeter. Dann kam er aus Rosenheim angefahren, 3/4 Stunde später. Und dann haben wir das angeguckt und dann habe ich ihm meine Geschichte erzählt. Da hat er die beiden Flügel untergestellt. Und dann sagt er, ja, wenn Sie hier wohnen wollen, ich kann Ihnen das schon so herrichten, dass ich Ihnen hier Küche und Bad hinten einbaue, dann können Sie hier auch wohnen. Nämlich, ich habe ein Herz für Künstler. Müssen Sie wissen, ich habe ein Herz für Künstler. Und ich glaube, dass Sie gut reinpassen hier. Nebendran ist ein Kinderbuchautor und hinten ist ein Arzt. Und das passt ganz gut in das Haus rein. Und in der Tat hat es gut gepasst und so ist es gekommen. Das war der Hintergrund.
Tempi passati, vergangene Zeiten. Kürzlich ist Herr Vecchio Senior verstorben und seine Nachkommen haben weniger Herz für Künstler. Sie haben ihm gekündigt, auch wenn man eine Wohnung, die der Laden offiziell ist, nicht so einfach kündigen kann. Doch die neuen Eigentümer versuchen es, denn sie wollen dieses Ladenlokal für über 500.000 Euro verkaufen. Das ist ein grassierendes Phänomen in Haidhausen. Häuser werden verkauft, die alten Mieter sollen gehen, damit die Eigentümer höhere Mieten verlangen können. Auch hier könnte man natürlich weit das Doppelte einstreichen als die 650 Euro, die Herr Laux pro Monat bezahlt.
Wie wäre es denn jetzt, Herr Laux, wenn man sagt, okay, Sie gehen hier raus und Sie nehmen sich so einen schönen Neubau in Unterföhring, in der Vorstadt, in Unterhaching. Es ist komischerweise, heißt es immer Unter. Und nimm mal mit einem
Oberföhring.
Wie wäre das?
Ich werde dann immer wieder mit konfrontiert auch, weil es natürlich in der Innenstadt hier gar nichts gibt. Ich kann das schon aus 2 Gründen nicht machen. Ich selber würde da geistig und von meiner Art und Weise zu leben verhungern. Das ist eine ganz egoistische Grund. Aber der andere Grund ist ein viel wichtiger. Alle Leute, die zu mir kommen, würden da nicht mehr reinkommen können. Weil das ist nicht zentral angeschlossen. Und Sie müssen sich ja vorstellen, hier in dem Raum, ich will mal so in einen Monat beschreiben, kommen vielleicht pro Woche 10 Sänger und 10 Pianisten oder 15 her, um mit mir zu arbeiten, zu lernen, Konzerte vorzubereiten oder Unterricht zu nehmen. Und 8 Leute für den Kurs Die Sprache der Musik und 3x8 Leute oder 3x10 Leute fürs literarische Oktett. Das sind 50 Leute oder 60 Leute, die hier, also nur rein beruflich, ohne meine privaten Kontakte, ein- und ausgehen. Die müssten alle nach Unterföhring oder Oberföhring kommen. Weiß ich, von woher die kommen. Von Pullach, von Germering, von Salzburg. Das machen die nicht. Das ist ja klar, weil die brauchen 1,5 Stunden bis dahin. Da kommt, das macht keiner.
Und hier ist der Ostbahnhof gleich.
Hier ist der Ostbahnhof, genau. Also, und deswegen geht eigentlich von der Suche, und ich habe ja selbst diese 25.000 bei Flyer-Alarm Zettel gemacht, diesen Hilferuf, wo ich die Situation drauf beschrieben habe, geht eigentlich nur Haidhausen, Lehl, Maxvorstadt, Schwabing, vielleicht zentrale Teile von Neuhausen um den Rotkreuzplatz herum. Aber das ist auch nicht günstig, weil das sehr weit westlich ist. Ja. Und ja, vorderer Teil von Burghausen, sagen wir, um den Prinzregentenplatz herum. Ja, weil das einfach noch durch die U-Bahn eben auch angeschlossen ist. Alles andere wäre einfach ein örtlicher und sonst vom Arbeiten her ein Abstieg für mich. Das kann ich einfach nicht, das kann ich finanziell nicht verkraften.
Stefan Laugs Studio in der Elsasser Straße 15 ist eine Kulturinstitution. Wer würde eine Oper oder ein Theater an Münchens triste Stadtränder verpflanzen? Doch genau das droht Stefan Laugs, wie auch privaten Musikschulen, Clubs oder Konzerträumen. Viele Künstler siedeln längst weit, weit draußen vor der Stadt. Am Ufer des Ammersees, im Chiemgau oder irgendwo in der Oberpfalz. Ja, in München werden auch die Kulturschaffenden zu Berufspendlern. Obwohl die Mietpreise selbst in der Peripherie kaum niedriger sind.
Das war Opus 26 von Beethoven, Sonate in As-Dur. Erster Satz, das Thema.
Münchens Kulturschaffende stöhnen unter den hohen Mietkosten in der Innenstadt. Aber auch diejenigen, die schon seit Jahrzehnten draußen leben, in der Peripherie der Stadt. Die im Zentrum der bayerischen Landeshauptstadt beim Biobäcker die Brezen verkaufen oder in der schicken Boutique die Klamotten.
Ja, servus Sven, hi.
Sven Karadi, 33 Jahre alt, saubere Anzughose, schwarze Jacke, hole ich an seiner Arbeitsstelle ab. Das Haus, wo er am Empfang eines Notariats sitzt, befindet sich in Sichtweite des Siegestors in der Leopoldstraße, Münchens Parademeile. Ab in den Feierabend, runter in die U-Bahn-Station. Sven Karadis Pendelstrecke nach Hause ist genau 8,8 Kilometer lang. Knapp 20 Minuten mit der U-Bahn. Einmal umsteigen, dann ist er im Hasenberge. Das ist der mit Abstand nördlichste Stadtteil Münchens. Fast jeder Dritte nutzt laut einer Studie von 2017 hier die öffentlichen Verkehrsmittel. Das ist Top 3 unter den Münchner Bezirken. Sicherlich spielt hierbei auch die weite Entfernung zum Stadtzentrum eine Rolle. Radeln dauert ewig. Wir setzen uns zwischen zwei Nachkriegswohnblöcken auf einer grünen Frühlingswiese in die Sonne.
Wo sind wir hier?
Vor meiner Ersatzwohnung. Hier wohne ich jetzt. Ist im Rahmen der Sanierung zwei Straßen weiter von der Paulke-Straße. Jetzt sind wir halt hier schön im Grünen, im Ruhigen, weg von der Riesenbaustelle. Da ist man schon sehr glücklich darüber.
Hasenberge ist der Stadtteil. Wenn du die mal beschreiben könntest, bitte.
Ja, ist schon eher ein tristeres Örtchen jetzt hier von München, gerade im Vergleich zu, wo wir jetzt eigentlich eingestiegen sind, Giselastraße, Leopoldstraße, Flaniermeile, da ist das ja, das ist halt so die Gegend, wo die arbeitenden Menschen wohnen. Ja, aber ich würde mal schon sagen, in dieser Ecke gerade vom Hasenbergel, da wird schon das Beste draus gemacht. Ist viel schön, viel grün, ruhig, ja.
Sprichst du über deine Miete? Kann man das erfahren?
Ja klar, bin ich offen. Also als ich damals vor 11, 12 Jahren eingezogen bin, eben noch als Status Sozialwohnung, ich war damals noch Auszubildender, da hat die Monatsmiete doch tatsächlich warm 250 Euro betragen. Dann mittlerweile, jetzt zahle ich 390. Das zahle ich jetzt auch nach wie vor in der Ersatzwohnung. Wenn ich dann in der ursprünglich gemieteten Wohnung am Paulke-Straße wieder bin, werde ich sicherlich mit einer Mietanpassung rechnen müssen. Ich kann mal mich so an meinen Nachbarn orientieren, der in einer der letzten renovierten Wohnungen wohnte. Also dem seine Wohnung war wirklich gut im Schuss, gerade im Vergleich zu meiner. Der hat dann schon so 590 gezahlt. Ich persönlich rechne auch, dass ich dann auch eine Erhöhung auf bis zu 590 Euro bekommen werde. Man ist ein alleinstehender Mensch, man arbeitet, man hat seinen niedrigen vierstelligen Nettogehalt, davon soll Miete, Nebenkosten gezahlt werden und im Idealfall auch ein bisschen was für ein bürgerliches Leben noch übrig bleiben.
Geht es ein bürgerliches Leben für dich in München?
Für mich persönlich, dank meines Arbeitsplatzes, ganz klar ja.
Bürgerliches Leben heißt?
Mei, dass ich mir halt auch mal ein Auto übers Wochenende mieten kann, um mal übers Wochenende wegzufahren. Dass ich mir mal neue Klamotten bei Bedarf kaufen kann, ohne jetzt irgendwie abzuzählen, sondern doch, ich kann mir doch einen gewissen minimalen Luxus leisten. Mehr ist es aber auch nicht.
Luxussanierungen, die die Mieten hochtreiben, würde im Hasenberge niemand vermuten. Im Gegensatz zum innenstadtnahen Haidhausen mit seinen Gründerzeitaltbauten hat dieser Münchner Stadtteil mit seinen Nachkriegsriegelbauten wenig Flair. Eine Gegend, die Investoren für lukrative Eigentumswohnungen nicht anlockt. Sollte man meinen. Doch genau das ist passiert. Und hier beginnt der in München bekannt gewordene Fall des grauen Plattenbaublocks der Paulke-Straße 1 bis 9, in dem Sven Karadi eine wichtige Rolle spielt. Die über 100 Mieter bekamen im Winter 2020 Post vom Vermieter. Sie sollten wegen einer Sanierung innerhalb von ein paar Monaten ausziehen und für ein paar tausend Euro Abfindung ihre Mietverträge beenden.
Da wurde einem schon ein bisschen der Boden unter den Füßen weggezogen. Also ich wohne persönlich so circa 10, 11 Jahre dort. Ich hatte jetzt nicht so viel mit den Nachbarn zu tun. Aber das war dann spätestens der Punkt, wo wir uns dann mal alle gut kennengelernt haben. Generationen, Sprachbarrieren hinweg. Wir waren so ziemlich alle im selben Boot. Wir mussten eine Lösung finden. Und da haben wir eben diese tolle Gemeinschaft gegründet. Wir hatten eben den Beistand von den verschiedenen Leuten. Aber es war auf jeden Fall ganz klar, dass wir Anwohner alleine das unmöglich schaffen. Wir brauchen wirklich externe Hilfe und die haben wir uns dann geholt.
Ich glaube, das ist in so einem Haus im Hasenberge schon mal nicht so selbstverständlich, oder? Dass man sich da so zusammentut und dann so aufstellt.
Ja, da bedarf es schon auch noch mal extra Einfühlvermögen, Zeit. Also ich war persönlich in allen Wohnungen aller Nachbarn, um halt eben diese Unterschrift für diese Mietergemeinschaft einzusammeln. Interessant war zu sehen, wie wirklich grundverschieden jeder einzelne Nachbar wohnt. Wenn man das jetzt nicht gemacht hätte, dann wäre es wohl nicht so gelaufen, wie es gelaufen ist. Weil man musste schon aus Einzelnen eine Einheit herstellen. Das war schon ganz wichtig, um dann mit dieser Einheit nach außen zu treten.
Wenn du von den Einzelnen sprichst, ja, wie haben eigentlich die Leute unterschiedlich reagiert?
Also die Leute sind hier eher aus dem unteren sozialen Segment. Das sind Geringverdiener, Arbeitslose, Behinderte, geistig, körperlich Behinderte. Das war schon eher ein sehr, sehr großer Schock für sie. Also die waren dann auch froh, wenn man gesehen hat, gut, der Nachbar ist ja auch in derselben Situation, da wird aber was getan, man ist nicht ganz alleine. Also ja, das war schon, ich würde mal sagen, für die anderen Nachbarn vielleicht sogar ein noch schlimmerer, größerer Schock als jetzt für mich persönlich, der ja gleich wusste, okay, ja nee, so geht's natürlich nicht.
Denn gekündigt werden können langjährige Mieter nur bei Eigenbedarf. Zusammen mit einem Politiker der Linken und mit dem Mieterbeirat der Stadt ging die Initiative Paulke-Straße an die Presse. Und sie hatte Erfolg. Nach viel öffentlicher Empörung lenkte der Besitzer des Paulke-Blocks ein und sicherte allen BewohnerInnen das Rückkehrrecht und moderate Mieterhöhungen zu.
Also die Leute hier sind nicht gewohnt, Probleme wirklich aufrecht zu begegnen, das irgendwie in die Hand zu nehmen. Ich bin da anders gestickt. Ich komme irgendwie aus anderen sozialen Verhältnissen. Ich habe mir auf jeden Fall gedacht, da muss eine Initiative ergriffen werden. Und natürlich nicht nur für mich, sondern da wird jetzt eine Gemeinschaft hergestellt und jeder Mitleidende kommt da mit ins Boot. Und alle zusammen werden wir schauen, dass wir da eine Lösung finden. Und durch dieses Happy End haben dann auch mal diese Leute, die jetzt, sorry, aber eher auf der Verliererseite des Lebens stehen, mal ein positives Erfolgserlebnis gehabt. Und es war schön, dann die Nachbarn zu fragen, und in welche Ersatzwohnung gehst du? Und er sagt dann ganz freudig, ja, in diese und jene. Und das war schön zu sehen, dass so diese, jetzt ganz trivial gesagt, armen, traurigen Nachbarn mal einen Grund zur Freude hatten.
Freude nennt es Sven Karadi. Und doch ist es für ihn und seine Nachbarn vor allem die Rettung. Denn mit den paar tausend Euro Abfindung und einem vom Vermieter bezahlten Umzug wäre niemand von ihnen weit gekommen. Der Wohnraummangel in München paart sich mit explodierenden Mietpreisen. Für eine Einzimmerwohnung zahlt man in München heute gut und gerne 1.000 Euro. Auf eine Sozialwohnung wartet man teilweise mehrere Jahre. Und diese Phänomene sind nicht nur in der Stadt zu finden, sondern sie fressen sich auch die Äste des S-Bahn-Netzes entlang weiter in einen Speckgürtel, der schon bis über die benachbarten größeren Städte Augsburg und Rosenheim hinausreicht. Sven Karadi und die Leute von der Polkestraße, sie hätten schlicht keine neue Bleibe gefunden, die sie mit ihrem Einkommen hätten bezahlen können. Links der Gleise dreht sich ein Windrad auf einem sanften, maigrünen Hügel. Rechts spitzen schmucklose Giebel von Einfamilienhäusern über die Lärmschutzwand. Hebertshausen liegt 23 Kilometer vom Münchner Marienplatz entfernt im Norden oder umgerechnet 12 S-Bahn-Stationen. Mittags gehören die Wohnstraßen hier den Vögeln, den Rasenmähern, Müttern mit Kinderwägen und Rentnern. Rentnern wie Johannes Fink, ehemals Ingenieur bei MAN in München, der neben seiner Garage steht.
Seit wann wohnen Sie hier?
Seit über 30 Jahren.
Das waren andere Zeiten, oder?
Ja, da hat es noch Grundstücke zu kaufen gegeben.
Also so ein schönes Zweierreihenhaus wie Ihres haben Sie da kaufen können?
Ja, das war das einzige Grundstück hier noch frei. Und dann haben wir uns mit unseren Nachbarn zusammengetan und haben das gekauft.
Wenn ich fragen darf, was hat so ein Grundstück damals gekostet, was kostet es heute?
Was es heute kostet, weiß ich nicht. Damals hat es diese 500 Quadratmeter über 500.000 D-Mark damals noch gekostet. 550.000 D-Mark.
Und heute kostet es wahrscheinlich 1 Million, oder?
Ja, mit Haus. Das Nachbarhaus wurde für 1,2 Millionen verkauft.
Gibt es so ein Dorfleben, wo man so teilnimmt, hier in Hebertshausen?
Naja, wenig. Das Hebertshausen ist ja mehr oder weniger eine Schlafstadt. Das heißt, tagsüber ist nicht viel los. Und ja, für mein Alter ist der Sportverein und sonstige Sachen auch. Und durch Corona die letzten 2 Jahre war da nicht viel los. Ne? Man kann es genießen, wenn der Nachbar nicht gerade rausmäht. Jetzt ist da vorne ein Restaurant und eine Eisdiele. Ob sich die halten kann, ist halt die Frage, weil es tagsüber ist das Leben halt nicht so intensiv, wie man sich eigentlich für eine Stadt vorstellen könnte. Ne?
Weil die Leute alle in München sind und
genau.
Arbeiten, oder?
Ja.
Hebertshausen ist typisch für den Münchner Speckgürtel, ein Schlafdorf. Denn die meisten Einwohner sind tagsüber zur Arbeit in München. Doch die Schläfrigkeit unter der Mittagssonne ist noch das geringste Problem. Mit Bürgermeister Richard Reichel gehe ich durch die Straßen des Dorfes. Er ist ein Skilehrertyp mit blauen Augen und kennt hier fast jeden.
Hi, servus.
Pass auf,
Dominik, dass du nicht zusammenfahren wirst.
Ein kleiner Junge kommt mit seinem Rad knapp vor der Baustellenampel zum Stehen. Hier in der Ortsmitte wird es eng.
Das ist zum Beispiel jetzt ein Gebäude, wo die Gemeinde barrierefreies Wohnen zukünftig anbieten wird. Insgesamt 7 Wohnungen. Natürlich auch vor allem soziales Wohnen, ja, weil wir natürlich auch viele Fälle haben von typischen Erscheinungsbildern wie Scheidungen, natürlich auch von Geringverdienern, natürlich auch von sozial Schwachen. Und das Interessante ist ja, früher hat man unter dem sozial Schwachen ja eher immer den Hilfsarbeiter oder den Handwerker vielleicht auch sogar gesehen. Heute ist es aber auch natürlich die Krankenschwester, der Polizist, die Kinderpflegerin, die Friseurin, die Gärtnerin. Das sind alles Berufsbilder, die heute nicht mehr über so viel Geld verfügen, dass sie sich eine Miete und ein Leben hier im Speckgürtel von München ohne Unterstützung leisten können.
Doch neue Sozialwohnungen auf diesem teuren Grund sind für die Gemeinde als Bauherrin kaum noch drin. Gleichzeitig möchte Hebertshausen junge Familien anlocken, die mit ihrer Einkommensteuer den Gemeindebetrieb am Laufen halten. Die Familien benötigen natürlich Ganztagsbetreuung in der Kita. Und die wenigen Kita-BetreuerInnen wiederum brauchen bezahlbaren Wohnraum, den es aber auch in der 5200 Einwohnergemeinde Hebertshausen kaum gibt. Dabei stehen hier im Landkreis Dachau sage und schreibe 2000 Häuser und Wohnungen einfach leer. Um dieses Paradox zu verstehen, haben sich Bürgermeister Reischl und der Landkreis Hilfe von der Technischen Universität München geholt. Die Soziologin Elisabeth Wacker befragt mit ihrem Forschungsprojekt Wohl hier im Landkreis Dachau Kommunalpolitiker, Investoren, Neuzugezogene und Alteingesessene, um dem Leerstand im Speckgürtel auf den Grund zu gehen. Wir biegen ein in die Nachkriegssiedlung nahe dem S-Bahnhof. Eine sogenannte Witwenstraße.
Wie kommt es zu einer Witwenstraße?
Das ist ein Phänomen, das durch Bauen verursacht wird. Also man baut eine Siedlungsform, also in dem Fall jetzt Einfamilienhäuser, zu einer bestimmten Zeit und lässt eine bestimmte Kohorte, also Menschen gleichen Alters, gleicher Situation zuziehen. Und dann bewegen die sich durch ihr Leben, durch diese Lebensphasen, die kommen. Das heißt, nach der Heirat kommen die Kinder gehen irgendwann aus dem Haus und irgendwann ist man halt im höheren Lebensalter und vielleicht verstirbt ein Partner oder davor passiert schon eine Trennung oder sowas. Und dann bleibt einer über und in der Regel sind das Frauen, deswegen die Bezeichnung Witwenstraße.
Hier unten links zum Beispiel ein älterer Herr, auch schon 91, lebt in diesem Haus ganz alleine. Wäre unproblematisch, so ein Haus, natürlich wenn der Wille da wäre, sofort in 2 Etagen zu teilen. Wäre baulich alles einfach zu ändern, nur die Umsetzung bzw. die Möglichkeit ist nicht vorhanden. Jetzt hier zum Beispiel links ein Beispiel, wo wir gerade vorbeigegangen sind. Hier sind insgesamt 5 Wohnungen drin in diesen beiden Gebäuden und es ist bewohnt von 2 Personen.
Aha, ja, was haben denn diese beiden Herrschaften vor mit dieser Wohnung?
Wenn ich wüsste, dann bräuchte ich die Wissenschaft nicht. Und genau deswegen ist ja die Frau Professor Wacker hier an meiner Seite, dass wir das eben herausfinden und hoffen, dass gegenüber natürlich der Wissenschaft diese Personen sich öffnen, ja, ganz offen kundtun, wo ihre Argumente und ihre Beweggründe liegen.
Ja, man hat es mit einem sehr bunten Bild zu tun. Sie haben es zum einen mit diesen Personen zu tun, die auch sagen, hier bin ich alt geworden, hier habe ich meine Erfahrungen gesammelt, da will ich bleiben. Und das nicht unbedingt von der Menge ihrer Umgebung, also der Menschen, mit denen sie zusammenwohnen, abhängig machen. Es gibt auch welche, die sagen, ich verstehe das alles nicht mehr, die ganzen gesetzlichen Regelungen und Risiken. Und ich weiß nicht, wenn ich dann an jemanden vermiete, dann kann ich die Mieter unter Umständen nie wieder loswerden und solche Dinge. Und da sorgen sie sich sehr. Und an diesem Punkt gibt es eben auch jetzt im Moment keine systematische Hilfe und man muss sich Gedanken machen, wie man nach den jeweiligen Motivlagen tatsächlich jetzt als Gemeinde auch unterstützend tätig sein kann. Also zum Beispiel, indem es so etwas wie eine Beratungsstelle oder eine Vermittlungsstelle gibt.
Ich glaube, die Aufgabe sollte sein, vielleicht tatsächlich den Personen Ansätze zu bringen, warum es gut sein könnte, zukünftig nicht mehr allein im Haus zu leben, sondern vielleicht sogar jemanden haben, der etwas auf mich aufpasst, der mit mir lebt. Ja. Das kann ein junger Student sein, der dadurch sich ein bisschen die Miete verbilligt, weil er im Speckgürtel von München auch nicht allzu viel Geld ansonsten übrig hat. Das kann aber auch natürlich die Krankenschwester sein, die eben nicht so viel Geld besitzt, aber von ihren Fähigkeiten hervorragend geeignet ist, nebenbei auch noch anzupacken, ohne dass sie sich große Gedanken machen muss, ist es jetzt richtig oder falsch. Am Ende könnte es vielleicht sogar wieder eine WG sein von zwei, drei lustigen Witwen, die einen Spaß haben, wieder sozial Bindung zu finden, ja, und eben nicht in ihren letzten Lebensjahren zu vergreisen und zu verarmen und irgendwie ein unglückliches Leben am Ende führen müssen. Also diese Ansätze finde ich sehr interessant. Diese Beispiele gibt es in ganz Europa mittlerweile. Und da stelle ich mir immer die Frage, sind wir in Hebertshausen jetzt so viel dümmer, dass es bei uns nicht gelingen kann? Und ich glaube, es kann schon gelingen.
Auf der schnellsten Route, die voraussichtliche Ankunftszeit ist 10.01 Uhr.
Ein grauer Frühlingsmorgen im Auto. Die A96 Richtung Westen schlängelt sich durch die Hügel zwischen Starnberger und Ammersee. In Gegenrichtung wälzt sich die allmorgendliche Blechlawine in Richtung München. Die Armen, denke ich, die stehen jeden Morgen im Stau, um an ihren Arbeitsplatz zu kommen. Jeden Tag. Ich dagegen komme gut voran. Ich bin unterwegs in Richtung Allgäu, wo ich David Sirch besuchen will. Er pendelt zur Arbeit nach München 95 Kilometer einfach und lebt auf einem Bauernhof, der eigentlich keiner mehr ist. In einem Dörfchen 10 Kilometer von der Autobahn entfernt, auf halbem Weg zwischen München und dem Bodensee.
David Sirch, Tobi Krone, servus. Wir sind hier in
Obereck.
Dorfteil von
Obereck gehört zur Gemeinde Untereck.
Und was wir hier im Hintergrund schon hören, das sind die Schafe, gell?
Ja, unser Nachbar da unten hält Schafe, genau, ja.
Ja, total schön hier, Wahnsinn. Und wenn nicht Regen wäre, dann hätte man eine grandiose Sicht, oder?
Das stimmt, ja. Also man kann von hier oder auch von dem Baumhaus kann man schön die Zugspitze sehen. Und ja, das ist daneben liegende Massiv, ja. Also das ist, wenn das Wetter passt, dann hat man auch von hier einen schönen Bergblick, ja.
Ja, toll. Ich darf eintreten?
Wir betreten den neueren Teil des Bauernhauses, noch unverputzt, gehen die Treppen hoch in eine gemütliche, gut geheizte Küche.
Das hier ist Heimat, oder?
Also ich komme darauf an, wie man Heimat definiert, ob es jetzt die persönliche, gefühlte Heimat ist oder ob es die familiäre Heimat ist. Also es ist definitiv die familiäre Heimat von meiner Familie väterlicherseits, da das eben das Grundstück ist, wo mein Vater groß geworden ist, wo meine Oma, mein Onkel gelebt haben. Aber meine Frau und ich, wir kommen eben auch hier aus der Gegend. Insofern haben wir hier schon auch gewisse Bindungen und ich denke, wir kommen auch so mehr und mehr auch hier im Dorf an.
Ankommen im Dorf heißt?
Also, dass man angesprochen wird oder Leute ansprechen kann. Und unser älterer Sohn spielt im Fußballverein. Ich war auch jetzt auf der Waldrechtlerversammlung, weil auf jeder Hofstelle ein Nutzungsrecht für den Wald drauf ist. Und so kommt man dann natürlich auch in die Gespräche. Wobei es uns natürlich auch sehr leicht gefallen ist durch die familiäre Bindung, die hier besteht. Über ein paar Ecken ist man dann doch mit ein paar Leuten auch verwandt. Ja.
Sie haben die Entscheidung getroffen, glaube ich, vor ungefähr 2 Jahren, oder?
Das Grundstück oder die Hofstelle haben wir erworben. Ich glaube, das ist jetzt circa 5 Jahre her. Also wir hatten da noch keinen genauen Plan, ob das unser zukünftiger Mittelpunkt ist oder was wir hier machen. Aber ich meine, es war eine schöne Gelegenheit. Ne? Ich meine, mein Onkel war es wichtig, dass es in der Familie bleibt. Wir hatten damals schon auch so eine gewisse Perspektive für das Grundstück und die Gebäude. Aber es war eigentlich noch nicht ganz klar, ob wir wirklich da auch hinziehen können oder wollen. Und dann mit dem Start der Corona-Pandemie und den ersten großen Lockdowns war das für uns einfach ein absoluter Glücksfall, dass wir eben halt von unserer 83 Quadratmeter Wohnung in München dann die Gelegenheit hatten, dann einfach hier sofort rauszugehen und einfach einen großen Garten zu haben, ne? Und auch viel Platz, Räumlichkeit im Haus, außerhalb des Hauses, um einfach auch so ein bisschen die Möglichkeit haben, Freiraum zu haben.
Während der Corona-Pandemie hat David Sirch mit seiner vierköpfigen Familie den Bauernhof des Onkels quasi wiederentdeckt. In Lockdown-Zeiten ein Glücksfall für Menschen aus der Stadt. David Sirch ist als Energieberater im Raum München tätig und arbeitet wie seine Frau von hier aus im Homeoffice. Die Kinder mussten damals noch nicht zur Schule. Den ländlichen Freiraum im alten, umgebauten Kuhstall, den wollen wir uns jetzt mal anschauen.
Als wir hierher gekommen sind, war hier noch der Spaltenboden. Das waren die Stallstrukturen. Ich meine, man sieht ja da drüben noch den Futtertrog. Da haben wir ein bisschen noch stehen lassen, ja, ansonsten teilweise überbaut. Da sieht man noch von der Melkmaschine die Absaugung. Also man sieht ja schon überall noch Relikte aus der Zeit, wo es noch landwirtschaftlich genutzt worden ist. Ne. Wenn wir jetzt hier in dem Raum stehen, ne, die Kinder spielen auch gerne hier drin Fußball. Ne, oder meine Frau, sie hat dann einfach halt Platz, hier Bilder zu malen. Oder wir haben hier Adventskranzbinden gemacht. Und solche Sachen. Ne? Man hat einfach viele Freiheiten. Ist jetzt gerade unaufgeräumt, ne? Weil wir gerade dabei sind, da hinten im Silo noch eine Boulderwand einzubauen.
Die Boulderwand im 14 Meter hohen ehemaligen Futtersilo ist wunderbar geeignet zum Klettern. Eine Leidenschaft von David Sirch. Aber nicht nur. Familie Sirch plant hier jetzt Ferienwohnungen, um auch anderen Menschen hier Coworkation-Aufenthalte zu ermöglichen.
Eine Familie zum Beispiel, ne, die normalerweise in der Stadt wohnt und jetzt mit modernen Arbeitsmöglichkeiten was sagt, ne, wir wollen jetzt einfach mal einen Monat lang auf dem Land wohnen, ne, dann können wir hier die Möglichkeit bieten, dass sie eben halt hier sowohl arbeiten können als auch hier wohnen können, ne, und dann eben halt auch diese Freizeitmöglichkeiten, die das Land oder das ländliche Umfeld bietet, eben halt auch nutzen können, dass wir dann auch davon profitieren, dass wir eben halt Austausch haben.
So, jetzt läuft's. Ja.
Videokonferenz mit Ramona Riederer von der Allgäu GmbH, einer regionalen Vermarktungsagentur. Sie ist zuständig für Standortentwicklung und Konversion, also auch für die Umwandlung von alten Bauernhöfen. Im Regionalplanungsfachjargon werden sie Althofstellen genannt. Von ihr will ich wissen, was sie vom Projekt der Familie Sirch hält.
Leerstand ist nie schön und er prägt einfach auch das Bild eines Dorfes, der Einheimischen, aber auch der Personen, die vielleicht auch nur für kurze Zeit in diesem Dorf sich aufhalten. Und zeitgleich ist es natürlich auch schade, weil diese Althofstellen, die Bauernhöfe natürlich auch Zeitzeugen sind vergangener Zeiten.
Noch dazu ist das Allgäu eine Zuzugsregion. Große Mittelständler in der Gegend beschäftigen tausende Menschen. Zudem gibt es auch auf dem Land gestiegene Ansprüche an Wohnraum und auch Kreative, denen hier vor allem eines fehlt, der Raum für ihre Ideen. Und da entdeckte die Allgäu GmbH die alten Bauernhöfe.
Das Schöne an Althofstellen ist ja, dass eine Althofstelle ja nicht nur aus Wohnhaus oder Scheune besteht, sondern immer ein Agglomerat an verschiedenen Räumlichkeiten. Und wenn man jetzt mal beispielsweise unsere Masterclass-Hoftransformation ansieht mit den 14 Höfen, die wir dort hatten, die haben wir die große Bandbreite gehabt. Ja? Also sei es soziale Wohnprojekte oder generationenübergreifendes Wohnen, bis hin aber zu neuen Formen wie Coworking oder auch Co-Living, also Leben und Arbeiten auf dem Land.
Ja, richtig gehört. Ramona Riederer initiierte eine Masterclass, eine Art kleinen Studiengang für die Eigentümer solcher alten Bauernhöfe, damit diese einerseits Ideen austauschen konnten, andererseits auch lernten, wie sie diese umsetzen. Von Baurecht bis Vermarktungsstrategien. Ideen gibt es viele. Interessierte an alten Hofstellen übrigens auch. Jeden Tag riefen vermögende Menschen aus der Großstadt auf der Suche nach einem künftigen Ferienhaus bei ihr an, erzählt Ramona Riederer. Doch Wochenendbauernhöfe für Anwälte aus München oder Stuttgart sind genau nicht gewollt, sondern eher Familien. Wie die Familie von David Sirch. Sie hat den Erstwohnsitz geändert, lebt jetzt im Allgäu. Aber die Firma, für die David Sirch Investmentberatung bei erneuerbaren Energien macht, sie bleibt natürlich an der Münchner Stadtgrenze. 95 Kilometer Pendelstrecke einfach. Und das bei den Spritpreisen.
Wir haben ein Elektroauto. Insofern ist es jetzt keine so große Belastung. Es ist jetzt nicht so, dass wir durch die hohen Spritpreise hier jetzt nochmal den Geldbeutel weiter öffnen müssen. Und finde das eigentlich auch ganz angenehm, dann die Fahrt. Ne? Das ist dann ein schöner Ausgleich. Ne? Weil ganz nur jetzt im Homeoffice alleine zu sitzen, ist jetzt auch nicht das Wahre, sondern es ist dann auch schön, wenn man dann einfach mal ins Büro kommt, sich austauschen kann. Oder manchmal verbinde ich es dann halt auch damit, dass ich dann halt am Abend vorher schon nach München fahre und mich nur mit Freunden treffe und dann am nächsten Tag arbeiten gehe und dann wieder zurückfahre.
Und Ihre Frau, Ihre Kinder, haben die nicht manchmal Sehnsucht nach der Großstadt?
Die Fahrt eine Stunde ist für uns jetzt einfach keine Distanz, ne? Gerade weil wir eben halt noch Freundeskreis haben in München oder auch jetzt in der Umgebung. Ich meine, wenn man von München Westen nach München Ost fährt, na, dann ist man auch eine Stunde unterwegs. Und es sind tatsächlich viele jetzt auch Freunde von unseren Kindern eher in den Westen gezogen. Die sind dann teilweise in einer Dreiviertelstunde hier. Ne? Das ist keine Dimension. Also München ist jetzt für uns auch nicht so weit weg, na, gefühlt.
Also alles in allem eine Entscheidung, die sich gut anfühlt.
Ich denke, ich kann auch für alle sprechen, dass wir das auch nicht bereut haben.
Der Himmel ist grau. Eine schwere Nebeldecke liegt über den moorigen Wiesen des Nordens und über der Eigenheimsiedlung am Stadtrand von Itzehoe. Eine Zugstunde von Hamburg entfernt in Richtung Dänemark. Nein, mit dem klaren, weiß-blauen bayerischen Himmel ist das hier nicht zu vergleichen.
Also ich war jetzt bisher noch nicht in München wieder, aber wenn ich dann so Postkarten oder irgendwie so... Auch die Sprache fehlt mir. Also ich vermisse München an sich schon viele Dinge, weil das einfach meine Heimat war. Genau. Und deswegen ist auch dieses Rausgeschmissen-Gefühl kein gutes Gefühl. Ja.
Isabel Waes steht in ihrem großen Garten, in ihrem violetten Regenmantel, Rock und Stiefeln. Ihr Blick hat was verschmitzt Kindliches, wenn sie so an die alte Heimat denkt, aus der sie vor knapp 2 Jahren wegzog. Theoretisch wären es genau 801 Kilometer zum Münchner Marienplatz, dort, wo Isabel Waes einen Teil ihres Herzens gelassen hat. Aber dieses Rausgeschmissen-Gefühl, das sie in München erlebt hat, das lasse einen dann durchaus erwachsen werden, sagt sie.
Als klassischer Mittelstand, 2 Menschen, die in der Pflege arbeiten, ich als Pflegepädagogin und mein Mann ja als Pfleger, frisch ausgebildet.
Die beiden verdienen in ihren Berufen nicht wenig. Und doch waren die Mieten zu hoch für eine ordentliche Wohnung für sie und ihre 2 Kinder in der Region München.
Wir haben in München auf andere Zahlen geblickt. Da haben wir bei 1.500 aufwärts, also bis 2.000 Fixkosten hätten wir da gehabt. Und das sind wir bei Weitem nicht. Ja? Und wir bezahlen hier ein Haus ab. Also das sind einfach 2 Universen, die sich da aufeinander prallen. Ja?
Man kann ja schon noch mal kurz sagen, Sie haben es ja wirklich mit München probiert. Ne? Sie haben München eine Chance gegeben, oder?
Ja, wir haben München eine Chance gegeben. Da war dann auch irgendwie sehr medialer Andrang bei mir zu Hause, als ich dann mit der Idee kam, letztendlich wir als Familie wohnen sozusagen und wir sind Ansprechpartner für Dinge und wir kriegen dafür eine bezahlbare Miete als Familie. Also eigentlich sozusagen geben und nehmen. Und das hat in München nicht funktioniert.
Suche Wohnung, biete Pflege. Das war so die Schlagzeile, damals 2018 in den Münchner Lokalzeitungen. Sie waren an die Presse herangetreten und dadurch haben wir uns kennengelernt. Ich habe sie dann besucht in dieser kleinen Dachwohnung in Sendling, habe dann für den Deutschlandfunk über sie berichtet. Ihre Idee fand ich eigentlich originell. Hat das wirklich gar nichts gebracht?
War das Rosenheim oder irgendwo im Osten von München hatten wir ein Angebot für eine Stelle bekommen, aber sonst hat sich eigentlich keiner gemeldet wirklich auf dieses Angebot. Und ich fand das eigentlich damals sehr attraktiv. Für Menschen, die in einer Großstadt vielleicht in einem großen Haus wohnen und sich vielleicht auch dann im Alter alleine fühlen, dann irgendwie vielleicht dann doch Lust haben auf Gesellschaft. Und klar, wir sind eine laute Familie, wir bringen da Leben mit, aber auch das ist ja eigentlich Lebensqualität auch. Ja, Co-Living.
Co-Living, tolle Idee, aber nicht für Münchner Rentner.
Also es ging jetzt auch nicht darum, mietfrei zu wohnen. Es ging einfach darum, vielleicht für 1.200, ja, 1.000 oder vielleicht 1.000 Euro als Familie irgendwie eine 3 bis maximal 4 Zimmerwohnung zu haben. Ja? Also sozusagen monatliche Kosten zu haben, die auch gut zu bewältigen sind. Und nicht, dass beide Eltern in München Vollzeit oder halt einfach einen hohen Prozentsatz an Zeit arbeiten müssen. Weil ich merke es jetzt auch immer mehr mit 2 Kindern, was für eine Belastung es auch ist, als Mutter viel zu arbeiten und auch noch zu Hause einfach die Belastung zu haben.
Wie haben Sie das in München damals mitgekriegt? Da hat wahrscheinlich jede Krankenschwester irgendwie im Hinterkopf, Mei, woanders kann ich genauso arbeiten, oder?
Ja, also ich habe es in München so mitgekriegt. Also ich kannte noch ein paar Kollegen, die das Glück hatten, vorher gekauft zu haben. Ja, und die hatten dann einfach ja, den Joker. Ich kannte aber auch viele junge Kolleginnen, die dann irgendwann gesagt haben, sie gehen zurück in die Heimat oder dann auch mit Familie zurück, wieder heimatnah. Ja, über die Motive kann ich jetzt nur spekulieren, aber ich denke, es war wahrscheinlich auch die Perspektive, dass man in München einfach nicht so viel Lebensqualität hat als Familie, was Wohnen angeht, wie halt einfach in einer kleinen Stadt.
Alternativ leben, umweltbewusst und zusätzlich naturnah. Das geht eben hier in Itzehoe. Isabel Wäs und ihr Mann pendeln jetzt ein paar Minuten in die Kliniken, hier ein paar Straßen weiter. Pflegepersonal ist überall gesucht. Sie hatten die Wahl. Und das spüren Münchner Kliniken. 1200 offene Stellenangebote gibt es hier bei Pflegekräften. Stationen können wegen Personalmangels oft nur zur Hälfte ausgelastet werden. Damals warnte Isabel Wäs in meinem Radiobeitrag eindringlich.
Wir sind eigentlich das Kapital von München. Und wenn München das nicht irgendwann erkennt, dass so viele Familien einfach wegziehen in bestimmten Branchen, weil sie sich München nicht mehr leisten können. München, deine Basis bröckelt.
Und jetzt, 3 Jahre, nachdem sie die Exit-Option gewählt hat?
Würden Sie sagen, dieser Schritt hat sich gelohnt?
Ja, auf jeden Fall. Also der Schritt, ich erlebe auch, dass es sich immer mehr Leute trauen. Also wenn ich meine Freunde angucke hier in Itzehoe, das sind viele Zugereiste. Und Zugereiste bewusst gesagt, weil es kommen viele, sehr viele aus dem Süden auch.
Was wäre mit Ihnen in München gewesen? Also Sie hätten wahrscheinlich weiter irgendwie was gemietet?
Ja, gute Frage. Was wäre mit uns in München gewesen? Also gerade auch im Hinblick auf den Lockdown, weiß ich nicht. Also das wäre einfach in einer kleinen Wohnung, ja, ich mag es mir gerade gar nicht ausmalen.
Hier haben sie Platz. Ein Spielplatz ist in Rufnähe, gleich hinterm Wendehammer der Siedlung. Im Sommer können sie im Weiher hinter dem Wäldchen baden. Stolz schlendert Sabine Wäs durch ihren Carport in den großzügigen Wintergarten. Den Blick auf das Niedrigenergie-Holzhaus.
Und meine Freundin hat ja immer geworben, auch sie haben dann letztendlich in Glückstadt was gekauft, was ja nicht weit weg ist. Und sie sagte immer, in Schleswig-Holstein wohnen die glücklichsten Menschen. Und ja, und ja.
Wieso?
Ja, die Schleswig-Holsteiner sind schon nett. Also dieses Rumkranteln, wie man oft denkt, oder so verschlossen, kann ich eigentlich überhaupt nicht bestätigen. Also eigentlich läuft es in Schleswig-Holstein.
Und so entscheidet auch ein Immobilienmarkt, gepaart mit norddeutscher Freundlichkeit, indirekt mit darüber, wer in der Region München bleibt oder wer für immer auspendelt. Das war das Wochenendjournal Pendlergeschichten, wenn das Einkommen nicht für München reicht. Danke fürs Zuhören, sagt Tobias Krone.